Liebe Zuhörerinnen und Zuschauerinnen, liebe Zuschauer und Zuhörer, heute ist Muttertag, der Tag, an dem wir jedes Jahr den Menschen besonders danken möchten, die Kinder auf die Welt bringen und sich auch noch Zeit nehmen und Mühe machen, sie großzuziehen. Wir denken natürlich auch an die Frauen, die noch nicht Mutter geworden sind. Wir denken an die, die gerne Mutter geworden wären. Und insgesamt ist diese Predigt natürlich für uns alle. Sie ist lehrreich genug für Väter und andere Männer und vielleicht auch für Kinder. Vielleicht sollen Sie an manchen Stellen nicht so doll zuhören, weil da so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert wird. Aber wir fangen einfach mal an. Das Thema der Predigt lautet Muttersein in der Krise. Und die Frau, um die es hier geht, die heißt Jochebed, auf Deutsch Jahwe, der Herr ist Herrlichkeit. Die Vorgeschichte zu dieser spannenden Begebenheit fängt 400 Jahre früher an. Jakob, der Stammvater des Volkes Israel, zieht nach Ägypten als Wirtschaftsasylant in einer Hungersnot, nimmt alle seine Kinder mit. Ein Sohn ist bereits in Ägypten, der Großvezier des Pharao. Und zusammen mit allen Enkeln und Urenkeln sind es 70 Nachkommen. Und wie man sich das schon denken kann, nach einigen hundert Jahren sind diese alten Stammväter natürlich alle gestorben. Doch ihre Nachkommen hatten viele Kinder im Verhältnis zu der ägyptischen einheimischen Bevölkerung. Sie vermehrten sich stärker, wurden so zahlreich, dass sie schon bald das ganze Land bevölkerten. Dann kam wieder mal ein neuer König in Ägypten an die Macht und der wusste damals schon gar nichts von diesem Großvezier Josef und den Nachkommen, die er ins Land geholt hatte. Dieser König, der neue König, sagt zu seinem Volk, diese Israeliten sind uns zu zahlreich und zu mächtig geworden. Wir müssen aufpassen, damit dieses Volk nicht noch größer wird. Sonst könnten sie sich im Kriegsfall mit unseren Feinden verbünden, gegen uns kämpfen und dann aus dem Land fortziehen. Deswegen setzten die Ägypter Aufseher über die Israeliten ein, um sie mit schwerer Arbeit zu unterdrücken. Die Israeliten mussten für den Pharao, den König von Ägypten, die Vorratsstädte Pithom und Ramses bauen. Doch je mehr die Ägypter sie unterdrückten, desto zahlreicher wurden die Israeliten. Da bekamen die Ägypter Angst vor ihnen. Sie zwangen die Israeliten mit Gewalt zu Fronarbeit und machten ihnen durch die harte Arbeit das Leben schwer. Die Israeliten mussten aus Lehm Ziegel herstellen und auf dem Feld arbeiten. Diese Maßnahmen haben nicht die gewünschte Wirkung gezeigt. Deswegen hat der Pharao die Hebammen der Israeliten zu sich bestellt und ihnen gesagt, ihr macht jetzt Selektion, jedes männliche Kind, was neu geboren wird, das tötet ihr und die Mädchen lasst ihr leben, das werden gute Arbeitskräfte. Da war schon bekannt, dass Frauen besser arbeiten können als Männer. Schließlich, als das auch nicht half, die Hebammen wurden zur Rede gestellt, ihr macht das ja gar nicht, was ich gesagt habe, Geburtenkontrolle, das sagen die. Ja, das liegt daran, bis wir kommen, dann haben die hebräischen Frauen schon ihr Kind zur Welt gebracht und da können wir gar nicht mehr eingreifen. War das eine Lüge? War das Wahrheit? Wir wissen es nicht so genau, aber der Pharao befahl dann seinem ganzen Volk, werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, aber verschont die Mädchen. Zu jener Zeit heirateten ein Mann und eine Frau aus dem Stamm Levi. Die Frau wurde schwanger und bekam einen Sohn. Soweit die Männer, soweit das Problem. Ab jetzt heißt die Geschichte vier Frauen und ein Baby. Wir finden das im zweiten Mosebuch ab dem zweiten Kapitel, die ersten 10 Verse. Als also die Mutter von dem Kind sah, was für ein schönes Kind es war, hielt sie es 3 Monate lang versteckt. Eigentlich gehört es nicht hierher, aber meine Mutter hat mir öfter immer mal wieder erzählt, dass die Hebamme bei meiner Geburt gesagt hätte, ich sei für einen Jungen zu hübsch. Ich hätte auch ein Mädchen sein können. Ich nehme an, das hat sich jetzt aber relativiert. Zurück zur Geschichte. Nach 3 Monaten konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Da nahm sie einen kleinen Korb aus Schilfrohr, dichtete ihn mit Erdharz und Pech ab und legte das Kind in den Korb. Dann setzte sie diesen ins Schilf am Nilufer. Im Hebräischen steht da an dieser Stelle nicht das Wort für Korb, sondern da steht das Wort Arche. So wie Noah einen großen Kasten gebaut hatte, aus Holz, und ihn mit Erdharz und Pech abgedichtet hat, so hat sie einen kleinen Kasten genommen, aus Schilf, und ihn ebenfalls mit Erdharz und Pech abgedichtet. Und nicht viele Menschen oder Tiere waren da drin, sondern eben ein einziger, ihr neugeborenes Kind. Die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit ihm geschehen würde. Da kam die Tochter des Pharaos zum Fluss und wollte baden. Ihre Dienerinnen spazierten währenddessen am Flussufer entlang. Die Tochter des Pharaos entdeckte den Korb im Schilf und befahl einer ihrer Dienerinnen, ihn zu holen. Als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid und sagte: „Das muss eins der hebräischen Kinder sein." Da fragte die Schwester des Jungen, die Tochter des Pharaos: „Soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt?" „Ja, tu das", antwortete die Tochter des Pharaos. Das Mädchen lief nach Hause und holte die Mutter des Jungen. „Nimm dieses Kind mit nach Hause und stille es für mich", sagte die Tochter des Pharaos zu ihr. „Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen." Da nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause und stillte ihn. Als der Junge groß geworden war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Die Tochter des Pharaos sagte: „Ich habe ihn aus dem Wasser gezogen", und nannte ihn Mose. Was nun folgt, ist eine Predigt zum heutigen Muttertag, Muttersein in der Krise. Nicht nur für Mütter, auch für Väter, andere Männer, auf jeden Fall jeder, der in irgendeiner Weise, wie auch immer, ein Kind ist. Ich habe eine Reihe von kurzen Gedanken zum Text. Es handelt sich um 15 Gedanken und dann noch ein Schlusswort. Also Sie können sicher sein, ein Gedanke darf nicht länger als eine Minute dauern. Erstens, die Mutter weiß, für bestimmte Kinder besteht Lebensgefahr. Werft alle neugeborenen hebräischen Jungen in den Nil, so war es damals. Erinnert entfernt doch auch ein bisschen an die Praxis der Abtreibung in Deutschland und in anderen Ländern in Europa und Amerika. Aber wir können alles dazu zählen, was junge Menschen kaputt machen kann. Böse Menschen, schlimm veranlagte Menschen, die Sucht nach Alkohol, Nikotin, Drogen, einfach wenn Kinder in schlechte Hände geraten. Das weiß eine Mutter. Zweiter Gedanke: den Todesbeschluss des Pharao akzeptiert die Mutter nicht. Sie hält das Kind versteckt, 3 Monate lang. Sie akzeptiert den Pharao als Herrscher, sogar als Sklavenhalter, aber nicht als Richter über Leben und Tod. Sie folgt einem höheren Gesetz. Drittens, die Mutter handelt, ohne zu wissen, ob das, was sie tut, funktionieren wird, wie es ausgeht. Sie hat keinen logischen Plan. Sie hält ihn 3 Monate versteckt und schließlich konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Dann nahm sie eben diesen Korb, setzt das Kind rein und lässt ihn dort am Nil im Schilf zurück. Typisch Frau, könnte man sagen. Einem höheren Gesetz folgen und keinen Plan haben. Aber das hört sich ein bisschen bösartig an. Es gibt ja auch untypische Frauen und untypische Männer. Aber ein bisschen typisch ist es schon. Die Mutter hat kein Konzept, aber ein Prinzip. Und das Prinzip lautet: Leben hat Vorrang, mit oder ohne Konzept. Weibliche Intuition. Ich habe mal gehört, im Winter 1945 auf der Flucht von Ostpreußen nach Westdeutschland. Da gab es Situationen, wo Gläubige, Eltern und Väter und Familienväter gesagt haben, ihr dürft nicht stehlen. Und da haben die Mütter gesagt, dann müssten wir verhungern, wenn wir kein Essen stehlen würden. Und dann hat sie gesagt, die ganze reguläre christliche Ethik, die stelle ich jetzt mal hinten an. Ich stehle jetzt Essen für meine Kinder. Fünfter Gedanke, die Mutter kommt an ihre Grenzen. Sie kann nicht weiterhelfen. Schließlich, so heißt es in der Geschichte, konnte die Frau ihren Sohn nicht länger verstecken. Früher oder später kommt jede Mutter an den Punkt, wo sie nicht weiterhelfen kann. Dann kommt natürlich der Vater ins Spiel. Der hat immer eine kluge Idee und kann ein bisschen weiterhelfen oder auch nicht. Aber dann kommt der Vater auch an seine Grenzen. Sechster Gedanke. Die Mutter lässt ihr Kind los und gibt die Fürsorge für das Kind aus der Hand. Da an der Stelle, wo Jochebed ihren Säugling dem Fluss anvertraut. Dieses Loslassen ist ein ganz wichtiger Schritt für jede Mutter. Krise oder keine Krise, es ist egal. Das ist ein Schritt, den man bewusst gehen muss. Es fällt Müttern in der Regel schwerer als Vätern. Es gibt aber auch Väter, die das nicht können. Und je früher eine Mutter loslassen kann, umso besser ist es für sie selber und für das Kind. Manche wissen, dass ich schon als Teenager weite Fahrradtouren gemacht habe. Letztlich, auch bevor ich 18 war, von Lübeck bis auf die Insel Föhr. Meine Mutter hat Riesenkritik dafür bekommen, dass sie das zugelassen hat von anderen Müttern. Man hat sie für zu sorglos gehalten. Sie würde ihre Verantwortung vernachlässigen. Aber das war ein Schritt, den sie ganz bewusst gegangen ist. Ihr Kind loslassen. Siebter Gedanke. Die Mutter hier in unserer Geschichte, Jochebed, traut ihrer großen Tochter Miriam was zu. Die große Tochter kann einen Teil der Fürsorge übernehmen. Wir lesen, die Schwester des Jungen blieb in einiger Entfernung stehen, um zu erfahren, was mit dem Kind geschehen würde. Und als die Tochter des Pharaos ihn findet, dann fragt sie, soll ich eine Hebräerin holen, die das Kind für dich stillt? Und dann holt sie klugerweise ihre Mutter. Eine Sache, ein Eck, den die Mutter nicht hätte selber hinkriegen können. Sie brauchte die Hilfe dieses klugen Kindes. Kinder wachsen mit der Verantwortung, die man ihnen überträgt. Ich kann mich erinnern, als unser ältester Sohn schon gut laufen und Treppen steigen konnte, er konnte noch nicht so viel reden, da habe ich ihm zugetraut, er könnte einen ganzen Liter Apfelsaft in einer Glasflasche über zwei Stockwerke aus dem Keller in die Wohnung tragen. Und er hat das gemacht. Das habe ich ganz stolz meiner Frau erzählt, mein Sohn, der kann das. Und dann später, ein paar Tage später, erfahre ich von ihr, ja, sie hätte das jetzt auch mal probiert, aber der hätte sie fallen lassen und sie hätte dann den ganzen Vormittag das Treppenhaus geputzt. Da stand ich natürlich dumm da, ich habe ihm wohl zu viel zugetraut. Oder hat sie gezweifelt? Ich will jetzt keine Schuldzuweisung. Mütter haben in der Regel recht, Väter nur manchmal. Aber gehen wir zum achten Punkt. Die Mutter gibt das Kind nicht nur aus der Hand, sie gibt es in Gottes Hand. Ich habe vorhin ja erklärt, das Körbchen ist eine Arche. Vergleichbar mit Noahs Arche, bloß eben im Minimaßstab. Arche, groß oder klein, ist in der Bibel Gottes Schutzraum auf dem Chaoswasser. Große Wassermengen sind für den Israeliten ein Schrecken gewesen, besonders damals. Israeliten haben auf dem trockenen Land gewohnt. Das Wasser war für sie schrecklich. Wasser ist das Symbol für Unordnung, für Gefährdung, für Gefahr. Und Gottes Schutzraum mitten in der Gefahr, das ist die Arche. Da hat sie das Kind reingelegt und abgelegt. Und genau da zieht die Tochter des Pharaos den kleinen Erdenbürger wieder raus. Letztlich kann kein Mensch ein Kind bewahren. Keine Mutter, Kein Vater kann letztlich das Kind vor lebensgefährlichen Situationen, vor Gefährdung bewahren, sei es Krankheiten, seien es Unfälle, seien es schlechte Menschen. Man tut, was man kann. Und Frau tut, was Frau kann. Aber niemals hundertprozentige Sicherheit. Neunter Gedanke. Die Mutter glaubt, Gott handelt durch Menschen. Und meistens handelt Gott, indem er die Herzen der Menschen verändert. Wir haben gelesen, als die Tochter des Pharaos den Korb öffnete, sah sie den weinenden Jungen darin. Sie bekam Mitleid. Das hört sich so sachlich an, naja, so ein bisschen Mitleid. Aber Mitleid in der Bibel, im Alten und im Neuen Testament, da wird der, der Mitleid bekommt, der wird vom Mitleid und vom Erbarmen gepackt. Manchmal spürt man das richtig in der Bauchgegend. Dieses Urgefühl, das kommt über einen. Man kann es sich gar nicht wehren. Und wenn man das zulässt, wenn man sich nicht innerlich verhärtet, dann ist das tiefe Erbarmen da, ein Affekt, von dem man gepackt wird. Und in dieser Geschichte ist das so. Gott hat das geführt, dass die richtige Frau vom Mitleid gepackt wird, die nicht nur Mitleid hat mit dem armen kleinen Jungen, sondern die auch was für ihn tun kann. Zehnter Gedanke, die Mutter bekommt das Kind für eine begrenzte Zeit zurück. Einige Jahre kann sie doch noch Fürsorge und Prägung dem Kind zukommen lassen. Nimm dieses Kind mit nach Hause, sagte die Prinzessin, und still es für mich. Ich werde dich für deine Hilfe bezahlen. Das ist natürlich gar nicht schlecht, ne? Das erste Mal, dass in der Bibel Elterngeld bezahlt wird. Da nahm die Mutter ihren Sohn mit nach Hause, stillte ihn, und wir wissen, sowas dauert im Alten Testament mindestens 3 Jahre lang. Die Mutter kann jetzt ihr Kind nicht mehr als ihren Besitz betrachten, sondern als eine befristete Aufgabe. Und eigentlich ist diese Perspektive gar nicht schlecht. Gerade für Mütter, aber auch für Väter. Kinder sind nicht Besitz. Wir müssen unsere Kinder wieder freigeben. Nicht unbedingt an eine fremde Person, nicht unbedingt unfreiwillig, aber generell aufs ganze Leben gesehen. Unsere Kinder gehören uns nicht, sondern wir haben eine Aufgabe an ihnen. Im nächsten Gedanken kann man sich mal vorstellen, was die Mutter ihrem kleinen Kind wohl beigebracht haben kann. Ein Kind muss ja nicht erst sprechen können, bevor es verstehen kann. Die Mutter bringt dem Kind bei, wer sein Gott ist und zu welchem Volk er gehört, was seine Herkunft ist, was die Geschichte ist, warum er überhaupt hier in Ägypten ist und nicht zum Volk der Ägypter gehört und auch, was seine Zukunft ist, was Gott für das ganze Volk versprochen hat. Später, als er 40 Jahre alt war, wusste Mose zu unterscheiden zwischen seinen Landsleuten und zwischen den Ägyptern. Eine gute Prägung ist für Kinder so wichtig. Je früher, desto besser. Man muss ja nicht denken, dass ein Kind erst verstehen kann, wenn es selber reden kann. Es fängt ja schon viel früher an. 12. Gedanke, die Mutter gibt ihr Kind endgültig ab. Wann sie ihren Sohn jemals wieder gesehen hat, wissen wir nicht. Denkbar ist, dass sie ein paar Besuche bekommen hat, während Mose am Königshof gelebt hat. Vielleicht auch noch in der Nacht, als er aus Ägypten fliehen musste. Vielleicht hat sie ihn auch nie wieder gesehen. Vielleicht hat sie noch gelebt, als Mose mit 80 Jahren aus dem Asyl wieder zurückkam nach Ägypten, aber dann muss sie ja über 100 Jahre alt gewesen sein. Wir lesen, als der Junge groß genug war, brachte sie ihn der Tochter des Pharaos zurück, die ihn als ihren eigenen Sohn annahm. Dem Leben des Kindes nicht im Wege stehen, das ist eine wichtige Aufnahme für Mütter und auch für Väter. Und auch wenn das Leben einen negativen Verlauf bekommt. Wir können das nur begrenzt positiv beeinflussen. 13. Gedanke, die Mutter kann auch Moses Fehler nicht verhindern. Mose schlägt im Affekt einen Sklavenaufseher tot, begeht Selbstjustiz, nur als Beispiel. Eltern können die meisten Fehler ihrer Kinder nicht verhindern. Und trotzdem sollen sie wissen, Gott hat die Kinder in der Hand. Er wird sie vor dem Schlimmsten bewahren, er wird mit ihnen gehen. Vorletzter Gedanke, vielleicht hat die Mutter Glück gehabt, den erwachsenen Sohn noch einmal zu sehen. Das wäre ein großes Geschenk gewesen, wenn sie das nochmal hätte miterleben können, wie er eine Familie gründet, wie er seinen Beruf erfolgreich ausführt. Und das größte Geschenk wäre gewesen, wenn sie hätte mitbekommen können, wie Gott Mose für seinen großen Plan gebraucht, mit ihm die Geschichte des ganzen Volkes Israel in eine ganz neue Richtung führt. In jedem Fall, auch wenn man noch nicht alles miterleben kann, was aus den Kindern wird, es lohnt sich immer, Gott gegenüber dankbar zu sein. Noch mehr als wir Väter wollen die Mütter das Beste für ihre Kinder. Und so weit sie es können, tun sie es auch. Und das wollen wir ja heute in besonderem Maß an diesem Muttertag anerkennen. Unsere Dankbarkeit zeigen, den Dank auch aussprechen. Und das gilt nicht nur für die Mütter überhaupt. Eltern wollen das Beste für ihre Kinder. Wir tun, was wir können. Aber das Entscheidende können wir nicht. Das Entscheidende schaffen wir nicht. Wir können unsere Kinder letztlich nicht bewahren, denn wir brauchen ja selber auch Bewahrung. In der heutigen Zeit, gerade jetzt in dieser Zeit der Pandemie, genauso wenig, wie man es in früheren Zeiten konnte. Wir können unser Bestes tun und wir können unsere Kinder auf vieles vorbereiten. Das Erziehungsziel wäre Selbstständigkeit, Mündigkeit. Sie kennen sicher den Spruch, Kinder sind wie Uhren. Man kann sie nicht nur aufziehen, man muss sie irgendwann auch gehen lassen. Aber eins müssen wir zugeben, als Menschen können wir unsere Kinder letztlich nicht bewahren und auch andere Menschen können das letztlich nicht. Gott will da auch nicht der Lückenbüßer sein, der die Sicherheitslücken ausfüllt, die wir offen lassen. Gott will von uns eine Blankovollmacht über unsere Kinder. Er hat sie geschaffen und er hat das letzte Sorgerecht, die endgültige Fürsorgepflicht. Gott wartet darauf, dass wir ihm unsere Kinder anvertrauen. Und er weiß, dass es uns nicht leicht fällt, sondern dass das ein Glaubensschritt ist. Wenn wir das gewagt haben, dann bekommen wir unsere Kinder von ihm zurück, sozusagen leihweise und befristet. Mit dem Auftrag, im Rahmen unserer elterlichen Möglichkeiten das Menschenmögliche zu tun, um ihr Leben zu fördern. Eben nicht nur schützen und bewahren, sondern auch Selbstständigkeit fördern, Mündigkeit. Und das andere eben Gott zu überlassen. Das Menschenmögliche tun, aber mehr nicht. Wer auf diese Weise seine Aufgabe als Mutter oder Vater wahrnimmt, der hat drei Vorteile. Erstens, unsere Kinder bekommen die größtmögliche Freiheit und Sicherheit. Wir merken in diesen Tagen, wie Freiheit und Sicherheit sich auszuschließen scheinen. Und das gilt nicht nur bei Hygienemaßnahmen, das ist auch sonst in jedem Staat so. Freiheit und Sicherheit ausgewogen und das brauchen unsere Kinder. Das eine Kind braucht mehr Freiheit, das andere braucht mehr Sicherheit. Jedes Kind ist ja anders. Zweiter Vorteil, wir Eltern übernehmen uns nicht und ersticken nicht in den Sorgen, wenn wir das Kind Gott anvertrauen. Unsere Aufgabe wahrnehmen, aber das Kind Gott anvertrauen. Und drittens, der Schöpfer bekommt die Ehre, denn nur er darf über Menschen verfügen. Nicht einmal die Eltern dürfen über ihre Kinder verfügen, aber Gott darf das, weil er es immer in guter Weise macht. Und das können wir wissen. Gott wird unsere Kinder und unsere Eltern und auch uns Eltern mit Sicherheit gut behandeln. Dafür danken wir ihm, dafür loben und preisen wir ihn. Halleluja. Amen.